Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Kai Lux. Der Titel dieses Vortrags lautet Management im Krisenmodus, Limits und Lösungen. Seit Ausrufung der Corona-Pandemie durch die WHO im März 2020 haben Wirtschaft und Märkte eine regelrechte Achterbahnfahrt hingelegt. Auf Rekordeinbrüche folgten schnelle Erholungen. Doch noch sind wir nicht durch die Krise. Durch Substanzverbrauch und Dominoeffekte sind zunehmend auch stabiler aufgestellte Unternehmen gefährdet. Auch die Managementprozesse und speziell das M&A-Geschäft werden durchgeschüttelt. Dies betrifft all jene Aktivitäten und Projekte, die auf lokale Einsätze angewiesen sind, vor allem in fernen Regionen. Einige Unternehmen fahren in Starre. Finanztransaktionen trifft es weniger und können zu Ende gebracht werden. Einige Unternehmer nutzen die Zeit der Ruhe und legen ihre Karten ganz neu, suchen alternativ etwa digital basierte Geschäftsmodelle. Andere sind bereits auf Schnäppchensuche, spekulieren auf Kandidaten, die sich anlehnen wollen oder verkaufen müssen. Wenn die Schutzschirme fallen, wird es ein Angebot aus zahlreichen Insolvenzen geben. Ganz mutige wählen neue, netzbasierte M&A-Management-Pfade, um gegen alle hergebrachten Erfahrungen dennoch qua Fernsteuerung und lokale Dienstleister ihre Beteiligungsprojekte störungsarm voranzubringen. Dieses komplexe Thema wird wegen seines Umfanges in mehreren aufeinanderfolgenden Sendungen als Video und Audio vorgestellt, nämlich Cast 1, Krisen und Katastrophen generell, Historie, Typologie und Finanzmärkte. Cast 2, die Corona-Krise mit ihrer speziellen Wirkung auf M&A. Cast 3, Erfahrungen und Arbeitsthesen zu M&A unter Corona. Cast 4, operative Umsetzung unter Corona-Restriktionen bei M&A. Cast 5, Möglichkeiten durch die Digitalisierung bei M&A im Krisenmodus. Cast 6 und weitere Implikationen für das Management unter Krisen im Allgemeinen. Im Folgenden sehen bzw. hören Sie den ersten Teil meines Vortrages, nämlich Cast 1, Krisen und Katastrophen generell, Historie und Typologie. Einführung. Noch können wir die Krise infolge der Corona-Pandemie nicht richtig einordnen. In jeder der bisherigen Wellen glaubten einige, es würde die letzte werden. Andere fürchteten bereits früh, dass es mehrere Wellen geben könnte, etwa durch ein Hin- und Herschwappen zwischen den Kontinenten. Nur wenige malten sich aus, dass eine große Bandbreite der Epidemien auch die Menge der Mutationen so nach oben schrauben würde, dass sich gefährlichere Varianten ausbreiten und sogar vermischen würden. Angst geht um, dass die neuen Vakzine dem nicht mehr Herr werden. Der Wettlauf zwischen Mutationen und Entwicklung von Gegenvakzinen könnte Corona-induzierte Krisen perpetualisieren. Immer neue Gefahrenherde und offener Ausgang. Grippeepidemien hat es immer gegeben. Ständige Mutationen sind ihnen zu eigen. Grippeschutzimpfungen waren prinzipiell erfolgreich, weil jedes Jahr neu entwickelte Seren im neueren Mix und passend für die jeweilige Grippewelle zur Verfügung standen. Wir stehen mit der Covid-Familie einem höheren Bedrohungspotenzial gegenüber, haben uns mit der neuen Technologiegeneration der Vakzine aber darauf einstellen können. Wieso sollte es anders sein als früher? Mit der neuen Art der Grippe müssen wir leben, müssen wir wohl anhaltend leben, gedämpft durch Schutzimpfungen, Tests und mit Sicherheit auch angepassten Verhalten. Was die Wirtschaft betrifft, so liegen auch hier die Erwartungen auseinander. Da die finanziellen Kriseneffekte durch einen externen Schock und nicht durch Fehlentwicklungen an den Märkten ausgelöst wurden, sei wohl eher mit schneller wirtschaftlicher Erholung nach dem Abflauen der Pandemie zu rechnen. Aber wer baut die Schulden ab, die sich aufgetürmt haben? Führende Ökonomen sind auch hier eher optimistisch, denn diese würden durch das kommende Wachstum getilgt. Dagegen spräche, dass die Schäden in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft doch sehr tief gehen, dass bestimmte Zweige noch lange zur Erholung brauchen und nicht mehr auf das alte Niveau zurückkommen, etwa die Geschäftsreiserei, weil wir gelernt haben, vieles per Online zu lösen und weil wir damit auch die Umwelt dauerhaft entlasten können. Somit hätte Corona auch positive Seiten. Außerdem dürften die Verluste an Unternehmen, an Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen so groß ausfallen, dass eine Kompensation nur durch neue geschäftliche Ansätze geleistet werden kann. An allererster Stelle steht hier die allumfassende digitale Umstrukturierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Dies betrifft besonders das Hochland Deutschland. Einen so grundlegenden Umbau haben die älteren Generationen unter uns bewältigt, mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und der Integration der Flüchtlinge. Es gab da zwar den Marshallplan der Amerikaner, aber ohne den Lastenausgleich ginge das nicht. Vermutlich werden wir nach den aktuellen Corona-Wellen auch eine Umlage benötigen. Das Wachstum allein wird den Umbau nicht finanzieren können. Im Unterschied zum Wiederaufbau nach 1945 ist der Bedarf an grundlegendem wirtschaftlichem Umbau heute viel größer als damals. Im Verbund mit der Digitalisierung steht ökologischer Umbau, bei dem wir noch ganz am Anfang stehen, und der den größten Teil der Wertschöpfung in Deutschland betrifft. Als herausragende Sektoren sind beispielhaft zu nennen die Energiewirtschaft, die Verkehrswirtschaft, die Rohstoff- und Recyclingwirtschaft, Landwirtschaft und Ernährung. Somit können wir aus heutiger Sicht die Wirkungen und die Folgen der Corona-Pandemie noch nicht sicher einordnen. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben wir es in der Krise, in der wir uns jetzt befinden, mit einer der größten Wirtschafts- und Sozialkrisen seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu tun, am ehesten vergleichbar mit der großen Wirtschaftskrise zwischen den beiden Weltkriegen. Darüber hinaus zeigt die jüngste Geschichte nach Bretton Woods, dass sich Krisen zunehmend häufen, dass die Schadenshöhen rapide steigen, dass sich ganze Wellen von Wirtschafts- und Finanzkrisen wie Tsunamis über den Globus ziehen. Zeiten für grundlegende Erholungen blieben da nicht, wenn wir unseren blauen Planeten in Gänze betrachten. Zweitens, die Corona-Pandemie als Wirtschaftskrise. Bereits mit dem Peak der sogenannten ersten Corona-Welle Mitte Mai 2020 urteilte der IHK-Präsident Stefan Hagen, ich zitiere, wir befinden uns in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Zitat Ende. Nach vielen Jahren des Aufschwungs und meist guter Entwicklung der Geschäfte bremsen das Coronavirus und die damit zusammenhängenden Maßnahmen des Lockdowns die regionale Wirtschaft massiv aus. Die Datenlage zu diesem Zeitpunkt in Deutschland. Erstens, jedes zweite Unternehmen bezeichnet die aktuelle Geschäftslage als schlecht. Zweitens, 84% der befragten Unternehmen spüren negative Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Drittens, besonders stark betroffen sind Gastgewerbe mit einem Index von nur noch 12 Punkten und die Verkehrsbranche. Viertens, zwei Drittel der Unternehmen verzeichnen eine geringe Nachfrage nach den eigenen Produkten und Dienstleistungen. Fünftens, jeweils über 40% sind von der Absage von Messen und Veranstaltungen bzw. von der Stornierung von Aufträgen betroffen. Nächster Punkt, 30% berichten von Liquiditätspunkten. Nächster, mehr als jedes fünfte Unternehmen muss sogar einen Stillstand der geschäftlichen Tätigkeiten verkraften. Weiterer Punkt, jedes zweite Unternehmen rechnet mit einer weiteren Verschlechterung der Geschäfte in den kommenden 12 Monaten. Nur 18% erwarten eine baldige Erholung. Soweit die IHK. Der IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Hille resümiert, Zitat, wenn sich die Geschäfte kurz- bis mittelfristig nicht wieder verbessern, wird das für viele Unternehmen zwangsläufig in die Insolvenz führen. Zitat Ende. Abgefedert wird die Krise durch das größte Investitionsprogramm, das die Bundesregierung seit dem Zweiten Weltkrieg aufgelegt hat. Dies reicht aber nicht aus. Ich zitiere, wir sollten jetzt in die Digitalisierung und Innovation, in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur investieren. Zitat Ende, so IHK-Präsident Hagen. Zur Typologie und Einordnung, Krisen und Katastrophen. Zur Einordnung der heutigen Corona-Epidemie, ihrer Wellen, ihrer zeitlichen Ausdehnung und ihrer wirtschaftlich-sozialen Effekte erscheint an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur Typologie über Krisen und Katastrophen angebracht. Mehrheitlich unterscheidet die Umgangssprache zwischen Katastrophen, Unfällen und Krisen. Faktisch bestehen enge Zusammenhänge und scharfe Abgrenzungen sind kaum möglich. Katastrophen sind zeitlich und regional meist weit ausgedehnt und mit enormer Wirkungskraft. Zu unterscheiden sind naturinduzierte und humaninduzierte Katastrophen. Als Kategorien zählen Naturkatastrophen, also Erdbeben, Vulkanismus, Klima, Wetter induziert, dann Kriege, Terror, Hungersnöte, Epidemien, Pandemien. Diese können sich gegenseitig verstärken und aufschaukeln. Große Unfälle sind human generiert durch Unachtsamkeit oder willentlich. Somit werden auch Verbundeffekte zwischen Unfällen deutlich. Ein Beispiel dazu ist der Reaktorunfall von Tschernobyl. Zu einer kontinental übergreifenden Katastrophe führte er mit Langzeitfolgen. Der Begriff Krise bezeichnet eher die Art, wie sich Katastrophen und Großunfälle niederschlagen, etwa wirtschaftlich, sozialer Natur und politisch. Somit haben wir eine grobe Einordnung der Corona-Pandemien als Katastrophe, induziert vor allem durch Natur und menschliches Fehlverhalten und ihrem Krisenniederschlag. Im Folgenden grenzen wir die Sicht auf die wirtschaftlich-soziale Seite von Krisen und Katastrophen ein. Zur näheren Einordnung der Corona-induzierten Krisen und ihrem möglichen Gewicht beginnen wir mit einem Rückblick auf Krisen, die sich vor allem wirtschaftlich ausgewirkt haben. Zusammenwirken von Katastrophen, Unfällen und Krisen. Die Fragen, die sich dazu stellen, sind: Was gab es an größeren Krisen überhaupt? Was ist als wichtige oder gravierende Wirtschaftskrise einzustufen? Gibt es Grundmuster? Was wiederholt sich womöglich? Was haben wir gelernt? Wie sollten sich Unternehmen präventiv auf Krisen vorbereiten? Zunächst können wir aus den Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg festhalten, die Frequenz von Wirtschaftskrisen erhöht sich, die Risiken und Schäden werden größer, Quereffekte aus Katastrophen jedweder Ursache verstärken sich gegenseitig und treiben diese auf tsunamiartige Höhen. Finanz- und Währungskrisen gibt es, solange wie es Finanzmärkte gibt. In der Vorweltkriegsära beobachten wir drei ganz große Wirtschaftskrisen. 1857, die erste Weltwirtschaftskrise. 1873, die Gründerkrise. Und 1929, die große Depression. Katastrophen jeder Art, verschiedenste Unfälle und alle Arten von Krisen können auf verschiedenste Weise miteinander verbunden sein. Dazu zwei Beispiele, die wiederum in Verbindung miteinander stehen. Als blinde Passagiere in den Versorgungsketten beobachten wir weltweite Transfers von Lebewesen auf fremde Kontinente, die eklatante Störungen in den Ökosystemen der Zielländer verursachen. Etwa europäische Katzen in Australien oder chinesische Pflanzen in europäischen Biotopen. Epidemien machen nicht vor den Küsten Halt, sodass wir zunehmend Pandemien im Tierreich erleben. Schlagworte Rinderpest, Schweinepest, Vogelgrippe. Mit sektoral gravierenden wirtschaftlichen Abwehrmaßnahmen, etwa Importverbot von deutschem Schweinefleisch nach China. Natürliche Grenzen zwischen Mensch und Tier wurden durch unnatürlich enges Zusammenleben verwischt, sodass mutierte Erreger von Tieren auf Menschen überspringen konnten. Hierauf wird auch Corona zurückgeführt. Über die Herkünfte und Zwischenwirte, etwa Fledermäuse, Rinder, Geflügel, sowie Orte der Handlungen, etwa chinesische Lebensmittelmärkte, streitet sich nicht nur die Fachwelt, sondern es kam bereits zu politischen Schuldzuweisungen, besonders zwischen USA und China. Zur Auswirkung von Pandemien in der Geschichte. Pandemien wirken sich in der Geschichte der Menschheit auf dramatischste Weise aus. Etwa die Pest, die im Wesentlichen von der Antike bis in das 18. Jahrhundert hinein wütete. Doch ihre Geschichte ist noch nicht beendet. Auch heute treten, vor allem in Teilen Asiens, Afrikas und Amerikas, immer noch örtlich begrenzt Pestfälle auf. Es gibt einen wesentlichen Unterschied, den Pandemien in der Neuzeit gegenüber früheren Seuchen auszeichnen. Seit der Aufklärung um 1800 wissen die Menschen, dass sie etwas tun können. Früher waren die Krisen von Gott oder vom Teufel gesendet. Sie wussten nicht, wo die Pest und die Cholera herkamen und waren ihr weitgehend hilflos ausgeliefert. Das ist dem wissenschaftlichen Fortschritt zu verdanken. Ein entscheidender Durchbruch ist auf Max von Pettenkofer 1818 bis 1901 zurückzuführen, der vor allem in München wirkende bedeutendste deutsche Hygieniker, der unter anderem die unterirdische Verseuchung von Brunnen durch benachbarte Fäkaliengruben erkannte. Er stellte Regeln zur Siedlungshygiene und Siedlungswasserwirtschaft auf, die zu den heute geltenden Standards bei Ver- und Entsorgung führten. Als größte Pandemie der Neuzeit gilt die spanische Grippe, eine der tödlichsten Seuchen der Menschheit. Sie verbreitete sich zwischen 1918 und 1920 in drei Wellen und forderte bei einer Weltbevölkerung von etwa 1,18 Milliarden laut WHO zwischen 20 Millionen und 50 Millionen Menschenleben. In der jüngsten Vergangenheit war Corona nicht die erste Pandemie. Ähnliche Ursachen hatten etwa das Ebola-Fieber, Entstehung 2014 in Afrika, Entdeckung des Ebola-Virus 2016 mit über 11.000 Toten, sowie AIDS in Afrika, eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Südlich der Sahara ist diese Epidemie die häufigste Todesursache. Zwei Drittel aller HIV-Infizierten weltweit sind Afrikaner, mit fast 38 Millionen Infizierten in 2018. Und andere Pandemien, alle mit gravierenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die nur durch internationales Einschreiten, vor allem der WHO, eingegrenzt werden konnten. Nationale Notstände wurden ausgerufen für Ebola in Liberia, Sierra Leone, Nigeria, mit Ausbreitung bis nach Spanien, Großbritannien und USA. Die weltweiten AIDS-Zahlen haben sich bis 2019 zwar etwa halbiert, aber neue Problemzonen sind entstanden, vor allem in Osteuropa. Die Armutskrankheit AIDS hat verheerende soziale und auch wirtschaftliche Folgen. So wachsen Millionen AIDS-Waisen ohne Zukunft auf. Die Ökosysteme Umwelt und Wirtschaft bis hin zum sogenannten digitalen Ökosystem lassen sich nicht voneinander trennen. Sie sind vielmehr Teil eines universalen Ökosystems. Sie bedingen sich gegenseitig, ihre Modelle verhalten sich ähnlich. Die Übertragung des Überbegriffes von der Natur auf das ökonomische Handeln drückt die Analogien aus. Diese gehen tief, etwa in der Nutzung des Wortes Virus, das die digitale Welt aus dem Gesundheitswesen entliehen hat. Anfälligkeit der Finanzmärkte. Der internationale Finanzmarkt ist aufgrund der Volatilität der Kapitalströme und aufgrund eines fehlenden institutionellen Rahmens durch zahlreiche systemische und finanzielle Risiken gekennzeichnet. Die Liberalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte wird einerseits als Entwicklungschance und andererseits als wichtigste Ursache der zunehmenden Finanzkrisen gesehen. Häufung und Schwere der Finanzkrisen deuten darauf hin, dass es fundamentale Schwächen in der internationalen Wirtschaftsarchitektur und Finanzarchitektur gibt. Auch Länder mit solider Wirtschaftspolitik und gesunden Kapitalmärkten blieben von den Wirtschaftskrisen kaum verschont. Die Zeit des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg endete spätestens mit der Ölpreiskrise von 1973. Dem folgte eine ganze Reihe von nationalen und kontinentalen Wirtschaftskrisen bis zum Ende des Jahrtausends. Zwei große Entwicklungen kennzeichnen die großen Finanzkrisen der 1990er Jahre. Sie breiteten sich zunehmend überregional aus und die Schäden stiegen deutlich an. Daher wurde es von zentraler Bedeutung für die Wirtschaftspolitik, Wege zu finden, die Risiken zukünftiger Finanzkrisen verringern können. Die Finanzkrisen der 1990er entstanden aus einer Kombination von untragbaren Leistungsbilanzdefiziten, exzessiven kurzfristigen ausländischen Schulden und schwachen nationalen Bankensystemen. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts beschleunigte sich die Krisenfrequenz deutlich. Manche Wirtschaftskrisen wanderten quasi um die Welt, etwa die Wirtschaftskrisen von 1990 bis über 2000 hinaus. Japan, USA, Mexiko, Asien, Russland, Brasilien und schließlich Deutschland mit dem Platzen der Dotcom-Blase. Bevor eine Krise oder Katastrophe verarbeitet und bewältigt war, setzte schon die nächste ein. Das wäre auch mit den Corona-Wellen und deren Folgen nicht auszuschließen. Deutlich werden die Auswirkungen von Krisen, wenn man sie auf einer Zeitachse im Zusammenhang mit dem Business Confidence Index der OECD darstellt. Die Tiefe der Einbrüche im Business Confidence schließen auf die Dramatik, in der aufkommende Krisen von Unternehmen wahrgenommen werden. Nimmt man die Tiefe der Einbrüche als Indikator für die Gravität der Krise, dann sind drei Krisen im Zeitraum zwischen 1970 und heute als die schwerwiegendsten einzustufen. Nämlich die erste Ölkrise von 1973 sowie die Immobilienkrise der USA, die unmittelbar in die Weltwirtschaftskrise führte, 2008, und der Einbruch der 2020 infolge der ersten Welle der Corona-Pandemie stattfand. Zwar, so argumentieren Finanzanalysten, sind die Erwartungen an eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach Corona groß. Wir sind jedoch noch nicht durch, erleben derzeit die dritte Welle. Ich spreche hier im April 2021. Und erlauben uns dennoch Öffnungen von Geschäften und Einrichtungen, weil die Politik sich dem Druck der breiten Öffentlichkeit im Wahljahr 2021 beugt. Dies könnte sich noch bitter rächen. In der Erwartung einer schnellen Erholung ist der gesamte Confidence-Index schon nach oben gegangen. Die Realität von Corona, Enttäuschungen über anhaltende Lockdowns und die derzeit vergleichsweise sehr hohen Börsenkurse könnten den Business Confidence Index nochmals abstürzen lassen. Aus dem Rückblick auf die schweren Krisen der letzten 30 Jahre ließe sich für Corona noch folgendes Szenario übertragen. Schwere Krisen infolge von Katastrophen wandern um die Welt. Bevor eine Krise abgeklungen ist, hat eine andere schon begonnen. Die wirtschaftlichen Nachwirkungen können über viele Jahre gehen. Bevor die Schäden aus einer Krise abgetragen sind, entstehen bereits Schäden aus der Folgekrise. Nächster Punkt. Daraus entstehen unterschwellige Dauerkrisen. Dies birgt Gefahren für wirtschaftlich schwache Länder. Es entstehen sozial kritische Brennpunkte. Andere Arten von Krisen können sich mit Corona überlagern, bevor die aktuelle Phase der Pandemie ausgestanden ist. Daraus könnten tsunamiartig schwere Katastrophenwellen entstehen. In dieser Betrachtung dürfen wir nicht außer Acht lassen. In den letzten Jahrzehnten hat sich zwar der Wohlstand weltweit insgesamt verbessert, der Abstand zwischen armen und reichen Nationen ist jedoch im Schnitt immer größer geworden und in den Industrieländern rutscht der Mittelstand ab, während die Spitzenverdiener ihre Positionen ausbauen konnten. Die Lockdowns unter Corona haben diese Entwicklung auf besorgniserregende Weise verstärkt. Die Reichsten der Welt haben vom Schub für online- und internetgetriebene Geschäfte am meisten profitiert, die Ärmsten am wenigsten. Es ist mit anhaltend höherer Arbeitslosigkeit zu rechnen. Dies dürfte Auswirkungen auf zukünftige Krisenanfälligkeiten haben und könnte sich zu einer schwelenden Dauerkrise entwickeln, mit hohen Risiken, dass dies zu akuten und dramatischen Ausbrüchen führt. Auch M&A-Aktivitäten sind von Krisen betroffen. Dies wurde beispielhaft in der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020 deutlich. Die Corona-Krise. Beispiel der globale M&A-Markt unter Corona. der für 2020 auf der Boom am M&A-Markt blieb aus. Transaktionen wurden hinausgezögert oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut Merger Market fiel die Anzahl der Transaktionen mit 6.658 angekündigten Deals in Europa zunächst auf das Niveau von 2013 zurück. Doch Hoffnungen auf baldige Erholung und Spekulationen auf Krisenschnäppchen ließen den M&A-Markt dann erstaunlich schnell wieder anspringen, ganz anders als nach der globalen Finanzkrise von 2008. Schon Mitte Mai 2020 nahm der Dealflow, ermutigt durch die Konjunkturprogramme, wieder zu und schloss mit einem europäischen Transaktionswert von rund 850 Milliarden US-Dollar ab, 5% mehr als im Jahr zuvor. Weltweit wurde für 2020 ein Gesamtwert von rund 2,8 Billionen US-Dollar berichtet, der geringste Wert seit 2013. Bei Unternehmen und Investoren blieben Ungewissheiten und Sorgen jedoch groß. Die Hoffnung, dass es bei einer einzigen Corona-Welle bleiben würde, verflog. Viele M&A-Projekte wurden ganz aufs Eis gelegt. Kaum einer der Player war sich sicher, wie es weitergehen würde. Hoffnungen auf das Licht am Ende des Tunnels wechselten ab mit den Schatten, die die neuen Mutationen werfen. Das betrifft vor allem interkontinentale Deals, die auf Reisefreiheiten angewiesen sind. Selbst Branchen, die eigentlich zu den Gewinnern aus der Pandemie zählen, wurden gebeutelt. So sank 2020 das Transaktionsvolumen der angekündigten Fusionen und Übernahmen in den Branchen Life Sciences und Chemie auf 353 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu 2019, 606 Milliarden US-Dollar, ist dies ein Minus von ganzen 42%. Dabei stieg die Zahl der Transaktionen von 3.735 auf 4.140. Das zeigen die Daten von Thomson Reuters. Damit ist Cast 1 abgeschlossen. Zunächst verbleibe ich herzlichst, Ihr Kai Lux. Im nächsten Cast Nummer 2 geht es um die Corona-Krise mit ihrer speziellen Wirkung auf M&A. Hierzu rufen Sie bitte diesen Beitrag auf.
Das war der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.